Ja, ich habe gedrückt.
Du hast gedrückt und Sebastian hat auch gedrückt.
Vor 9 Minuten, ja.
Vor 9 Minuten, schon so lange brauchen wir, um hier endlich mal auf Sendung zu gehen. Mit dem Massengeschmack Nummer 147. Wie viele Folgen davon hast du schon gehört, Sebastian?
5, 6, 7, sowas.
Und zwar die, in denen du selber dabei warst, oder wie?
Auch, ja.
Und Ronny, du, kennt ihr beide euch? Habt ihr euch auf der Tour das erste Mal kennengelernt? Ne? Ich muss euch jetzt nicht groß vorstellen.
Genau, ja, also wir haben uns in München kennengelernt und saßen da und haben uns das Bühnenprogramm angeschaut.
Ja, ich war ganz nervös hinter dir gesessen, weil ich hatte ja meinen Auftritt dann.
Ja.
Und ich kam rein und habe mich schon gefreut und dann hieß es, ja, wir proben es nicht. Du gehst dann einfach auf die Bühne, dann machen wir das. Wir proben jetzt nur kurz, wann du auf die Bühne kommst. Ja, sehr.
Ach, erzähl doch nicht, du warst doch die Ruhe in Person.
Ja, das kriege ich immer ganz gut hin, nach außen ruhig zu wirken, auch in den Livestreams und so, wenn ich streame. Aber ja, wie gesagt, das ist halt Bühnenauftritt und ich habe gedacht, mit Proben ist sowas angekündigt und dann hieß es, einfach raufgehen, dann machen wir das schon. Und ja, ich hoffe, es kam gut an.
Ich fand es okay, ja, doch.
Okay, gut.
Ich fand es manchmal stellenweise, also ich bin ehrlich, es gibt ein bisschen konstruktive Kritik, ich fand es stellenweise ein bisschen zu lang.
Mhm.
Aber an sich war es schön. War eine schöne Geschichte, die du dir da... ich meine natürlich eine historisch belegte Story aus dem Alltag, die du dir da rausgesucht hast.
Ja, ich habe ja lange recherchiert.
Denn Sebastian ist bei der MG-Tour letztes Jahr bei der Auftaktstation in München mit aufgetreten. Und du hast dann, so heißt es, ich habe es ja auch nicht gesehen, eine Alsterfilm-Historie erfunden und auch direkt präsentiert. Oder wie war das?
Genau, das hat ja auch ein bisschen was mit meinem letzten Podcast-Auftritt zu tun, weil ich habe ja tatsächlich ein Originaldokument aus den 50er Jahren von einer Alster-Filmfirma aus Hamburg. Die gab es ja schon mal.
Mhm.
Und in dem Rahmen sind wir, glaube ich, irgendwie auf die Idee gekommen, die Grundidee kam vom Holger, dass ich da was machen soll, dass ich einen Nachlass gefunden habe von Alster-Film. Und dann habe ich halt die Geschichte so gestrickt, dass es von einer Großtante vom Holger war, die nach dem Krieg dann in die Ukraine ausgewandert ist und da habe ich den Nachlass gefunden.
Ja.
Und dass es halt ein Ferdinand Kreimeier war, der schon mal Alsterfilm gegründet hatte und der war im Grunde auch der Erfinder des Films an sich im 19. Jahrhundert. Der hat auch den ersten Tonfilm, den ersten Farbfilm erfunden, der hat den Slapstick erfunden, den ersten Monumentarfilm, aber es ist halt alles vergessen inzwischen. Und es basiert ein bisschen auf eine Fake-Doku, wie heißt es, Mockumentary oder so, von Peter Jackson. Und der hat mal eine Fake-Doku gemacht, kein Oscar für McKinsey.
Sag mir sogar was.
Ja, ich habe das als Kind gesehen und ich habe es als voll genommen. Ich habe gedacht, das ist wahr alles. Und dann wollte ich das später irgendwann nochmal gucken und habe ich gemerkt, das kann ja nicht stimmen, was da gerade alles erzählt wird. Da habe ich gemerkt, das ist ja alles gelogen. Und darauf habe ich mich ein bisschen gestützt.
Es ist interessant, weil das ist ja im Prinzip schon so dein Metier, aber ja in diesem Rahmen dann eher als Satire und als Comedy-Nummer zu sehen, da hat man ja auch gar keine Ahnung, wie das dann beim Publikum, die ja eigentlich, machen wir uns nichts vor, hauptsächlich alle wegen Holger kommen, wie das dann so ankommt. Da kann ich schon verstehen, dass du da aufgeregt warst.
Ja, natürlich. Und dann natürlich mit Mikrofon vor Publikum auf der Bühne habe ich kurz vorher zweimal gemacht wegen meinen Buchveröffentlichungen.
Ah ja.
Aber das war nochmal ein bisschen in einem anderen Rahmen, wo ich auch ja, eben ein Thema hatte, wo ich sowieso frei erzählen kann im Grunde.
Mhm.
Und da hatte ich ja mir was vorbereitet, wo ich dann auch gucken musste, dass ich habe halt abgelesen, aber ich musste es auch irgendwie leicht frei versuchen vorzutragen.
Ja, wahrscheinlich.
Ist gar nicht so einfach. Und dann ist die Frage, wie kommt es natürlich an? Und am Anfang haben die Leute, glaube ich, das hat auch der Holger noch gemeint, noch nicht gewusst, ist es jetzt echt oder nicht echt. Und als halt es klar wurde, dass es fake ist, dann haben sie alle herzlich gelacht. Und es war dann ganz schön.
Ja. Wie lang war es denn? Wenn Ronny sagt, das war ein bisschen zu lang. Hattest du auch den Eindruck?
Nö, ich habe mich auch extra kurz gehalten.
Aber was? Es gab noch eine längere Version?
Das ist klar.
Ich hab alles versucht, kurz und bündig zu machen. Ich weiß nicht, 20 Minuten vielleicht? 15 Minuten, 20 Minuten?
Aber 20 ich bis nicht 25. Gestoppt. Ich weiß es aber auch. Aber das ist jetzt rein aus dem Gedächtnisprotokoll.
Was mir einfällt, apropos kurz gehalten, euch vereint ja jetzt auch neuerdings ein gemeinsames Format auf MG. Ne? Jetzt kommt ein Karton, da war Ronny in der aktuellen Folge drin. Und Sebastian, auch da hast du dich sicherlich mit 30, 40 Minuten extra kurz gehalten.
Ja, das war ja die Ansage vom Chef.
Ach so, ach, tatsächlich.
Wenn ich Auspackkartons mache, könnte ich ja 2-3 Stunden
ja.
Mich damit beschäftigen. Aber wir haben gesagt, ich soll schauen, dass ich eine halbe Stunde vielleicht mache und dann kann man es noch ein bisschen zusammenschneiden.
Ah ja, okay.
Das ist eine schöne runde Sache wieder am Ende. Und ich fand jetzt die zweite Folge auch hervorragend. Die erste war auch schon gut, aber so diese von der Mischung her fand ich es in der zweiten echt super mit dem einmal, was du hattest mit deinem Sammler Edition.
Ja, Thema. Genau, ich bin ja der Collector's Editions Dude.
Genau, als zweites Thema dann Mystery Paketen, dann kann ich ja zum Ausklang noch ruhig, gemütlich alte Dokumente machen.
Ja. Ich bin ja zum Beispiel kein Freund von diesen Mystery Paketen, ne? Ich finde das immer egal, ich gucke es nicht auf YouTube, ich kann damit nichts anfangen. Wenn ich das auf irgendwelche Messe sehe, ich war jetzt kürzlich auf der Leipziger Buchmesse, ey, gefühlt jeder dritte, vierte Stand hat solche Giftsets,
ne?
Mystery, und du hast immer nur Müll drin.
Ja, naja. Ich sag auch, vor allen Dingen, ich merke auch, wenn die Leute das dann aufmachen, dann rechnen sie das halt immer so mit, ja, ist das das wert? Aber letztendlich hast du ja Sachen, die du gar nicht haben willst. Ob die jetzt so viel wert sind oder nicht, spielt ja gar nicht so eine Rolle.
Du hast trotzdem 60 bis 100 Euro dafür ausgegeben,
ja,
für Müll,
richtig,
wo du am Ende nur irgendwas hast, wo du sagst, boah, das ist ja hübsch, und guckst du, wie viel es kostet und bist bei 5 bis 10 Euro.
Ja, und eben, und wenn ein gewisser Wert da ist, ist es ja genauso bei meinen Sachen. Die Arbeit ist es ja dann. Also wenn man es weiterverkaufen würde, um den Wert reinzuholen, hat man ja viel mehr Arbeit, das zu verkaufen, zu verschicken, und dann hat man irgendeinen Heckmeck noch mit den Kunden und so. Das muss man auch berücksichtigen.
Ich habe ja schon mal zu Holger vorgeschlagen, eigentlich tatsächlich, wenn wir die finanzielle Mittel hätten, richtige Amazon-Paletten zu kaufen, die es ja ab und zu mal gibt, wo du diese Retouren kaufen kannst in Palettengröße, so für einmal für 2.000, 3.000 Euro, wo du dann auch wirklich den Warenwert drin hast und das sogar für mehr Geld verkaufen könntest, weil du halt echt ein Mystery-Paket hast.
Gab es da nicht mal so eine Sendung auf RTL, die das gemacht haben, die so große Paletten gekauft haben?
Ja, also nur zum Test her, glaube ich.
Das war, glaube ich, so eine Art Challenge sogar, ne? Da haben die Leute irgendwie das gemacht und sollten das dann schneller wieder oder teurer wieder verkaufen. Mit so Restposten, Elektronik und sowas. Das waren große Paletten, glaube ich, oder?
Genau, die kann man auch so erwerben.
Ah ja.
Oh ja, gibt's. Oder vielleicht auch mal so bei so einer Kofferaktion, die es ja manchmal gibt im Flughäfen oder so, wo man dann ja wirklich drauf bietet, dass man mal so einen alten Koffer oder so auspackt. Das wäre auch mal richtig cool.
Stern-TV früher immer gemacht, zu Günther Jauchs Zeiten noch. Ich glaube, in der Sendung vor der Sommerpause hatten sie immer so eine Kofferauktion und das dann halt auch direkt vor Ort geöffnet. Ja.
Das wäre richtig schön. So, selbst wenn es nur 3 Schlüpfer von Opa Uwe sind, aber das wäre super toll.
Ja, aber es wäre halt ein bisschen aufwendiger, aber wäre auf jeden Fall spannend, da dann auch die Auktion mitzufilmen. Es gibt ja in den USA die ganzen Formate Storage Wars und so, das könntet ihr doch auch machen, wo ihr euch irgendwie prügelt mit irgendwelchen Assi-Händlern.
Aber ob es das wirklich gibt?
Aufgegebenen Lager aufzukaufen, das wäre doch auch was für euch. Ich weiß nicht, die Lager gibt es ja hier auch zulande, aber ob es das als Auktion gibt?
Ich bin mir unsicher. Also ich glaube zumindest bei den Auktionen bei der Deutschen Bahn, wenn in Altona immer einmal im Monat die Koffer versteigert werden, da könnten wir ja mal anfragen, ob wir eine Lizenz bekommen zum Film. Die Deutsche Bahn macht das einmal monatlich und eine ganz große Fahrradaktion, ich glaube 1 bis 2 Mal im Jahr.
Aber es könnte ja rein theoretisch sein. Oder haben die ja schon mal vorher reingeguckt? Oder ist das auch für die Deutsche Bahn Blindverkauf?
Ist auch Blindverkauf.
Okay, aber dann könnte es ja sein, dass man den Koffer öffnet und dann auch direkt sieht, wem es gehört, weil da wirklich noch persönliche Gegenstände drin sind. Aber dann kann ich mich freuen, dass der andere das nie wieder sieht. Ne? Also ich muss dann mich noch bei dem melden, wenn ich das rausfinde, wer es war.
Nee, ich habe mal eine Doku gesehen. Ich glaube, die machen auf, um nach sowas zu gucken.
Ach so.
Ja, also ob es, weil dann können sie die Leute ja direkt kontaktieren.
Ja,
und wenn nichts zu finden ist, dann wird es zugemacht und versteigert. So war es mal in der Doku.
Ist okay, ja logisch. Schön, dass du das weißt.
Ja, ist mir gerade auch erst gekommen, als der Julian das ausgeführt hat.
Ja.
Was aber vielleicht auch noch interessant ist, wir kriegen hier ganz neue Ideen. Also das mit Flughafen und Auktion, das
habe ich noch 1000 Fragen gleich an euch.
Ja, das habe ich mir auch schon mal vorgeschlagen. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, es gibt ja Haushaltsauflösungen, die zugänglich sind. Ja. Da könnte man
wieder
auch rein und
so bei frisch gestorbenen alten Omas, das wäre toll. Da könnten wir beide sogar rein, weil ich suche die Schätze, wie alte Bücher oder so, und du suchst einfach nur deine Memoranden von der alten Dame oder alten Herrn.
Das habe ich mir auch gedacht. In der Wohnung, wo ich vorher gewohnt habe, da war so eine ältere Dame auf selber Etage und die ist dann irgendwann nach einem Jahr gestorben und die hatte keine Verwandten und so. Und da kam dann so eine Entrümpelungsfirma von so 3, 4 Leuten, die auch wirklich keinen seriösen Eindruck gemacht haben, die Herren, die sollten das sicherlich dann irgendwie ausräumen und so weiter, aber die da arbeiten selber, ne, da sieht ja jeder selbst der Nächste, wenn ich da was Tolles sehe, dann nehme ich das ja auch mit, oder? Also,
absolut.
Da kann man ja gar nicht verhindern, dass die das auch für eigene Zwecke auch mitnehmen alles.
Also ich bin ehrlich, einmal bei einer Haushaltsauflösung bei einer älteren Dame, jetzt kann man mich verurteilen, wie man möchte, aber ich droppe das jetzt mal. Ich habe da so einen alten roten Kuvert gefunden, wo ich mir dachte, oh cool, Geld. Ich mache auf, da war so eine Halskette drin. Ich dachte mir so, okay, fragst mal, wie viel die haben wollen, weil die hatte auch nichts. Das war so eine Haushaltsauflösung, nur eine Entrümpelungsfirma, die gesagt hat, wir machen einen Hausverkauf. Und ich dachte mir so, okay, die machen es gleich direkt und dann buchen die erst sich vom Amt ab, weil das wird ja dann vom Nachlass bezahlt. Und die wollen versuchen, bestimmt noch ein bisschen schwarz mehr, war eine eBay-Kleinanzeige. Damals vor Corona war das noch. Und auf jeden Fall habe ich das Kuvert dann gekauft mit dieser Kette. Ich dachte mir so, ja, schöner Modeschmuck ist ein Geschenk. Dachte mir aber, komm, geh mal zum Juwelier, vielleicht hast du mal Glück. Und tata, tata, es war eine Goldkette im Wert von 2000 Euro, die ich natürlich dann sofort verkauft habe.
Ja.
Glückwunsch.
Und ich
Danke,
kann
danke.
auch meine Geschichte noch weiter ausführen. Ich hatte nämlich damals die glorreiche Idee, im Kellerraum meine Daten nochmal auf weiteren Festplatten gesichert zu haben. Ich habe quasi oben in meiner Wohnung alles Mögliche auf Festplatten, mein ganzes Leben plus Nerdkram und unten nochmal. Und da hatte ich das aber in so einer Geldkassette. In zwei Geldkassetten hatte ich die Festplatten. Und die haben sie mir auch weggeklaut. Und das war nun just an dem Tag oder in der Woche weggeklaut worden, wo diese komische Entrümpelungsfirma bei der Nachbarin alles entrümpelt hat. Natürlich auch ihren Kellerraum. Die dachten sicherlich, in den Geldkassetten sind eben Schmuck, deswegen komme ich da gerade drauf, Schmuck oder Geld,
Ja.
dass da Festplatten voller Sesamstraßenfolgen drauf waren, haben die natürlich sicherlich nicht mitgerechnet. Aber das hat mich vielleicht geärgert. Also, boah, und wie blöd ich auch sein kann. Alle meine Freunde haben gesagt, ja, wie dumm bist du auch, da so eine Geldkassette offen hinzulegen. Man konnte das sehen. Das waren so Kellerräume, die mit so Holzstäben nur so ein bisschen
Ah,
abgetrennt sind.
ja, habe ich
Und ich
auch.
dachte halt, ja gut, da habe ich meine doppelte Sicherung. Wenn oben alles abbrennt, habe ich es noch unten. Aber dass da so ein paar Fransen kommen und die waren nicht die. Ja, also es waren schon wirklich unseriöse Leute, mein Gott. Die konnten auch kein Wort Deutsch. Das war. Und die haben da meine Feste, nicht nur die Sesamstraßen folgen, mein ganzes Leben war da drauf. Also sämtliche Videos von früher von meinen Eltern. Ich hoffe, dass die das alles
Ja.
weggeschmissen haben.
Ja,
Also,
aber wenn das sämtliche Sesamstraßenfolgen drauf waren, ist es ja mehr wert als jedes Gold.
ja, für mich schon, aber für die natürlich nicht. Die werden das alles hoffentlich gut entsorgt. Aber ich habe, es ist
Ja.
schon Jahre her, ich habe nichts wieder gehört. Ich hatte erst gedacht, ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt in den nächsten Wochen einen Erpresserbrief, weil da waren natürlich sehr viel sehr private Sachen auf den Festplatten. Aber ich gehe davon aus, die haben das aufgemacht, oh Scheiße, weggeschmissen, so wie sie halt ihr ganzes Leben lang
Ja.
arbeiten.
Ja,
Ja,
klar.
genau.
Das tut mir, also krass, dass die bei schon mal eingebrochen wurde. Bei dir, Sebastian, bei dir
Nur im
auch?
Kellerraum.
Nee, bisher noch nicht.
Toi, toi, toi. Bei mir
Auf
im Keller.
Holzklopf.
Ja, bei
Warte.
dir könnte man ja
Nee.
relativ viel finden, sowas. Wobei, da muss man auch lange suchen, bis man dann weiß, was davon was wert ist. Und du bist ja wirklich es gewöhnt, sagen wir mal, Kartons zu öffnen, wo du nicht weißt, was da drin ist. Du kaufst Nachlässe auf, auch private Sachen. Und du öffnest es und musst dich dann so einigeln und das dann erstmal alles auswerten. Also, das muss dir ja großen Spaß machen, dass du das immer machst. Und das muss sich ja auch rentieren. Aber ist es auch manchmal lästig, so kleinste Zettelchen auszuwerten?
Nee, überhaupt nicht.
Ah.
Also, also die Haushaltsauflöser oder Leute, die das verkaufen, die haben ja oft auch ein Händchen dafür, schon zu gucken, was vielleicht noch interessant sein könnte. Und dann habe ich ja meistens auch schon Material, was nicht totaler Müll ist.
Ah, okay.
Das Einzige, was lästig ist, ist halt wirklich das Platzthema nach einer Weile. Weil das wird ja immer mehr und gekauft ist schnell und aussortiert und verkauft ist nicht so schnell. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Und wegen Diebstahl bin ich ein bisschen beruhigt, weil ich halt jetzt auch das alles hier an dem Ort hab, der nicht bekannt ist. Und das ist schon mal ganz gut. Und ja, und ich selbst muss ja auch, also ich kriege die Sachen ja, weil die Leute nicht checken, was
Was
wert
heißt
sein
denn nicht
könnte.
bekannt ist? Ist es nicht bei dir zu Hause gelagert? Oder weil meinst du,
Nee,
es weiß? Ach so.
ja, ich streame
ein
von einem
externes
unbekannten Ort
Lager,
aus.
Ach, tatsächlich. Ich dachte immer, du
Ja.
sitzt bei dir zu Hause. Zu deinem Stream
Nee.
können wir gleich gerne noch kommen. Ich dachte immer, das
Ja.
ist quasi, dass deine Frau in einer anderen Ecke im Schlafkleid liegt oder so. Das ist
Nein, nicht mehr.
ganz extern. Du hast quasi dann deine
Ja.
Arbeit, führst das extern aus. Ah, okay.
Genau. Ja, sonst würde meine Frau ja durchdrehen.
So habe ich mir das mal vorgestellt.
Schöne Vorstellung.
Dass ihr so eine Wohnung habt und ein Zimmer ist dann halt eine große, große, große
So was am
Unordnung.
Anfang. So was am
Ja.
Anfang. Ja.
Aha. Ah,
Was
ja.
sagt sie eigentlich zu deinem Hobby?
Ist ja mehr
oder
als
deiner
Hobby,
Leidenschaft?
oder?
Ja,
Ist ja schon mehr als ein Hobby, ja.
macht sich seit Jahren Sorgen, dass es überhand nimmt. Aber
Wie hat das denn angefangen, Sebastian? Weißt du das noch? Also,
ja.
was ich von dir weiß, ist natürlich, du kaufst alte Nachlässe, du wertest das aus, du findest darin kleine Schätzchen, machst daraus Bücher, du bist ein großer Experte für Drehorte in München, bist ein riesen Pumuckl-Freak. Aber wo hat das alles angefangen? Wie ist so deine Laufbahn?
Ja, in der Kindheit wie bei uns allen, oder? Also das ist auch witzig, auch beim Paddy und so merkt man immer wieder, dass das, was man in der Kindheit
immer
gemacht hat,
wieder,
hat
der einen zeigt
auch
ja am laufenden
geprägt.
Band, ich kenne ja seine Oma besser als ihn inzwischen.
Ja, genau.
Also er drückt den Leuten ja seine Kindheit auf, wenn ich das sagen darf. Ja.
Und bei mir war es ja auch schon immer so, dass wenn ich bei den Großeltern übernachtet habe, habe ich immer gefragt, ob sie mir Geschichten erzählen können von früher.
Ach,
aber nur das, was stimmt. Keine Märchen. Ich wollte nur echte Geschichten hören.
Nichts Fiktionales. Okay.
Ja, und ich fand es auch schon immer spannend, in Fotoalben mich durchzublättern. Wie sah früher die Welt aus? Wie hat sich alles verändert und so? Das war schon immer tief in mir drin. Mhm. Und in meiner Ausbildungszeit als Kaufmann im Einzelhandelbereich Lebensmittel habe ich mir überlegt, wie könnte ich meine Handschrift verschönern und habe an die alte Schreibschrift gedacht und habe mir die dann angeeignet, weil ich die sogar so schön fand, um halt mir ein paar Skills rauszuholen, wie man dann die eigene Handschrift ein bisschen schöner machen kann. Mhm. Und so habe ich mir die alte Schrift angeeignet.
Ich finde das so beeindruckend, wenn du Sachen vorliest, wo ich noch nicht mal ansatzweise entziffern kann, wie das heißt. Und wenn du es dann vorliest, dann kriegt man eine Ahnung. So, ah ja, ja, doch, doch, das könnte so heißen, aber kommt trotzdem kein Wort weiter. Also es ist so geil, wenn du solche richtig alten Schriften vorliest.
Freut mich, dass du das gut findest.
Ja, beeindruckend. Also ich könnte es nicht. Ja. Das ist also, ich finde es auch mühsam. Man merkt auch bei dir auch oft, dass du dich so ein bisschen da durchkämpfst natürlich. Aber du machst das dann auch, ne?
Ja, aber das ist auch mein Ziel, dass ich das wirklich mit den Originaldokumenten live mit der Kamera mache, dass die Leute eben genau diesen Effekt haben. Weil wenn ich es irgendwie vom Bildschirm ablesen würde, da wäre das halt bei Weitem nicht so vom Effekt her. Ja, auf jeden Fall, diese Schrift ist halt auch das A und O bei meinem Thema. Also ohne die alte Schrift, dass man die lesen kann, würde es ja halt alles nicht funktionieren. Und ich habe dann, 2001 war das ungefähr, mir das selbst beigebracht und habe das Thema dann liegen gelassen. Ich fand halt die Schrift schön. Und 2011 habe ich zufällig mal alte Briefe gelesen und hab gemerkt, wie spannend die Inhalte sind. Ja. Und mir war halt klar, das ist ein Unikat. Das ist jetzt kein Buch, was es 10.000 Mal gibt, sondern ich habe diese Primärquelle gerade in der Hand. Und wenn ich diesen Brief jetzt wegschmeiße, ist diese Geschichte, diese Gefühle, diese Erinnerung für immer vernichtet.
Genau.
Und dann war mir klar, das ist ein ganz spannendes Thema und es gibt unendlich viel solcher Dokumente und habe dann angefangen zu sammeln und so ging es los.
Und nicht nur das, auch zu katalogisieren und teilweise auch abzuschreiben. Ne?
Aber hallo, ja. Volles Programm. Und dann auch zu handeln, weil das Finanzamt dann Stress gemacht hat. Weil ich habe das gleich schon als Projekt versucht zu beginnen. Wollte eigentlich ein Archiv machen, wo Leute dann Kopien bei mir kaufen können für Familienforschung, Heimatforschung. Mhm. Und dann hat das Finanzamt irgendwann gesagt, also sie haben hier nur Ausgaben und keine Einnahmen. Da habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwas tun und habe dann auch angefangen, Sachen zu verkaufen.
Und dann aber hauptsächlich über eBay? Oder gibt es einen anderen Marktplatz für sowas?
Ne, eBay hauptsächlich, ja.
Okay. Hast du auch schon mal was gekauft? Also gibst du Sachen danach auch so komplett wieder in Umlauf, dass du sagst, du hast jetzt so einen Nachlass gekauft und du sortierst aus, was kann ich gut verkaufen und den Rest gibst du selber wieder als Nachlassbox mit gemischtem Kram, der sich aber eigentlich nicht verkaufen lässt, raus oder schmeißt du da auch Sachen weg?
Also
willst du fragen, ist schon mal was zurück zu dir gekommen, was du schon mal weggeschickt hattest? So, das will ich eigentlich wissen.
Nee, das noch nicht. Das noch nicht.
Ja.
Aber wegschmeißen tue ich dann natürlich auch, aber ich verkaufe auch ganze Kartons weiter, aber eher selten. Meistens versuche ich es dann Einzeldokumente oder wenn es halt themengleich was ist, dass ich halt 20 Stück von bestimmten Rechnungen aus Düsseldorf oder so verkaufe, weil es dann Düsseldorfer Sammler gibt oder so.
Ja.
Wo ich halt weiß, das kann ich halt als Sammlung 20 Stück oder so dann auch gut verkaufen.
Mhm. Oder wenn du mal von Familie Fanta von früher aus, wo kommst du noch her, Ronny? Aus welcher Gegend?
Sachsen-Anhalt.
Aus Sachsen-Anhalt. Familie Fanta und Sachsen-Anhalt. Da musst du dran denken, das musst du im Hinterkopf behalten.
Ist notiert. In alter Schrift.
Ich glaube nicht, dass du tatsächlich was findest. Also meine Oma und mein Opa kommen so aus Thüringen mit dem gebürtigen Namen Fanta. Und an sich, jetzt komme ich mal ein bisschen, weil ich auch schon Namensforschung betrieben habe, ist ja klar bei so einem Nachnamen, dass du wissen willst, ob du
zu Coca-Cola... Ich dachte so, das wäre ein Fake-Nachname von dir.
Nein, ist leider mein echter. Aber jetzt habe ich mal ein bisschen Ahnenforschung auch schon betrieben am Vorfeld. Also zuletzt vor 2019 oder 20 habe ich mich damit richtig beschäftigt nochmal. Und es ist wie folgt, tatsächlich. Und zwar ist das eine italienische Fürstenfamilie namens Fantagucci. So, und jetzt komme ich. Damals waren alles Blaublüter. Und die hatten halt einen Sohn gehabt, der halt mit einer Nichtadligen verkehrt hatte und Kinder gezeugt hat und die haben den Gucci-Titel aberkannt bekommen und durften sich nur Fanta nennen. Deswegen gibt es die Fantas. Das sind eigentlich die Unadligen, die, ja, die Bastarde.
Ach, krass. Die Verstoßenen.
Die Verstoßenen. Also ein Adliger hat es mal gedacht, so die Hofdame, das ist ja so meine.
Ja.
Und ja, deswegen hat er keinen Gucci-Titel mehr, weil er gesagt hat, ha, Ketzer, und das ist ja alles.
Ja, spannend.
Ja, das ist, wenn man noch mehr dazu wissen will, es gibt sogar ein Familienwappen von den Fanta Guccis, beziehungsweise auch von den Fantas. Das ist so ein blauer Elefant, den gibt es tatsächlich.
Ach.
Gut.
Ohne Maus. Ohne Maus.
Ohne Maus. Ohne Maus. Aber es ist ein blauer Elefant.
Ist der Name denn in Sachsen-Anhalt, also Fanta, ein bisschen geläufiger, oder muss man da auch immer sagen, ja, genau, wie das Getränk?
Na, mittlerweile, ja, genau. Also es ist wirklich dieses Getränk. Heutzutage sage ich auch noch, bitte jetzt den Witz einfügen. Ich kenne wahrscheinlich schon alle.
Möglicherweise.
Ja, sei froh, dass du Fanta heißt. Bei mir muss man den Namen ganz buchstabieren, Kubot.
Ich bin überrascht, Sebastian, dass du es Kubot, ich würde sagen, man liest es doch Kubot.
Nö, das ist schnell ausgesprochen, Kubot.
Ah ja.
Ja. Mein Vater wollte mal einen Tisch reservieren in ein Restaurant und wollte wieder anfangen zu buchstabieren. Konrad, Udo, Bertha, Otto. Und da hat die Frau gesagt, nein, ein Name reicht. Ich brauche nicht alle Vornamen.
Also mein Nachname stirbt mit mir aus.
Ernsthaft?
Also, ja.
Du bist der letzte Schlichting?
Naja, meine Mutter heißt noch so, wir sind die letzten beiden. Und ich hoffe, man weiß ja nie, wer zuerst stirbt, aber er stirbt mit uns beiden dann aus. Ne? Also das auf jeden Fall. Ja.
Oha.
Eure Linie oder der komplette Nachname?
Nee, also der Nachname.
Außer du heiratest.
Ich müsste jetzt mich darum kümmern, dass der Name noch eine Generation weiter überlebt.
Heiraten und adoptieren, Julian.
Genau, aber ich denke dann, wird aussterben.
Also laut Telefonbuch 2005 gibt es den Namen Schlichting in Österreich 31 Mal noch.
In Norddeutschland, also ich komme aus Stade, Drochtersen eigentlich. Und da kommt der Name ursprünglich her, aus meiner Seite. Und da gab es ganz, ganz viele, die da so heißen. Aber hier in NRW ist das gar nicht so. Muss ich auch mal kurz erklären. Ja, wie schlichten. Genau, ja. Wie ich denke, ja, das ist bescheuert.
Norddeutschland und Berlin ist am meisten zu finden.
Also Namenssachen sind interessant, ne? Dass das so für Kreise zieht.
Ja, total spannend. Vor allem die Geschichte halt, die sind ja auch erst vor ein paar hundert Jahren entstanden. Und da gibt es ja auch einen großen Namenforscher in Deutschland.
Aha.
Und der besteht auch immer drauf, dass es Namenforschung heißt, nicht Namensforschung, weil sonst würde man ja nur einen Namen forschen.
Ja, okay.
Und das ist dann total spannend, weil es gibt ja viele Namen, die dann Berufsnamen sind oder Rufnamen. Kubot kommt zum Beispiel aus dem Slawischen und ist eine Verkosung von Jakob.
Aha.
Und ich habe jetzt letztens was verkauft über eBay nach Polen und an einen Jakob Bowski. Und da ist ja mein Name schon fast drin.
Stimmt.
Und da gibt es halt viele. Es gibt ja die Schauspielerin, gab mal die Schauspielerin Erika Wackernagel. Und da ist auch der Hintergrund des Namens, dass halt der Vorfahre einen wackeren Nagel hatte. Der hatte viele Kinder. Ah. Und das ist halt auch total spannend, wie derbe das teilweise ist.
Ja, klar, wir müssen ja irgendwo den Ursprung haben. Hast du bei den, wenn du da so Sachen auswertest, das auch manchmal, dass du denkst, im Moment mal, wahrscheinlich gibt es die Familie noch, für die ist das doch viel interessanter, was ich hier habe, als für mich?
Ja, ich habe das ganz am Anfang gemacht, dass ich versucht habe, dann die Leute anzuschreiben, aber bin dann auf Desinteresse gestoßen.
Ach, wirklich?
Ja, und man wirkt wie so ein Bittsteller und so. Und da habe ich gedacht, nee, ich biete es einfach zu verkaufen und wer Interesse hat, meldet sich.
Ja.
Ich hab zum Beispiel auch ein Konvolut mit Dokumenten, wo sich eine Familie Schweinefleisch umbenannt hat in den 20er Jahren.
Schweinefleisch?
Ja, Familie Schweinefleisch.
Krass.
Total spannend.
Ich kannte einmal eine Frau Schweinebraten, solche Namen gibt's. Das ist schon sehr speziell.
Ich kenne einen Herrn Penner, aber der war mit seinem Namen sehr... Ja, das ist echt schön. Ich konnte ihn immer vorstellen. Das ist ein geborener Penner. Hallo. Und er war so mit seinem Namen unzufrieden, weil Mobbing in der Schule. Der hat dann zum Standesamt gegangen und hat sich, du darfst ja deinen Buchstaben umändern lassen für 200 Euro. Das geht tatsächlich, das wusste ich nicht.
Da kenne ich auch jemanden, der das gemacht hat. Der hieß Kackmann und heißt jetzt Karkmann.
Genau, und er hat sich von Penner zum Kenner umbenennen lassen. Es ist ein geborener Kenner.
Das ist gut. Das ist gut.
Ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hieß mit Nachnamen Schwanz. Und der hat mir dann weismachen wollen, oder uns allen immer weismachen wollen, dass er da mit dem Namen aber nie Probleme gehabt hätte. Das glaube ich bis heute nicht, ne? Als ob. Und er hat dann auch irgendwann geheiratet und hat sofort den Namen seiner Frau angenommen. Also so ganz stolzer Schwanz war er dann doch nicht.
Entschuldigung.
Ja, also sowas Blödes. Also er hat uns echt immer erzählt, ich habe keine Probleme, das ist alles gut. Das ist so ein Blödsinn, erzählen wir doch keinen. Den könnte ich ihn heute noch verwirken. Das ist einfach gelogen. Einfach direkt ins Gesicht gelogen.
Ein stolzer Schwanz. Ja, gut, ja.
Aber Sebastian, machst du, ist das denn jetzt, bist du immer noch Einzelhandelskaufmann oder ist die Zeit vorbei?
Ich habe im Grunde nur die Ausbildung gemacht und dann bin ich geflüchtet auf eine Berufsoberschule, wo ich dann nicht sehr erfolgreich war. Und dann habe ich mich so durchgekämpft. Ich war noch mal kurz in einem Getränkemarkt in München, habe da noch gearbeitet, habe mich sogar zum Filialleiter hochgearbeitet und habe mich dann 2009 teils selbstständig gemacht.
Krass, krass. Und gab es da auch mal schlechte Zeiten, wo du das bereut hast oder hast das jetzt, weil das ist ja schon... Selbstständig sein ist ja auch, man muss sich da ja selber zu motivieren dann auch. Ne? Da kommt ja keiner und sagt, du musst jetzt heute arbeiten.
Nö, mir brennt immer der Hintern. Also wenn, sobald ich Zeit habe, sitze ich an meinen Projekten. Also ich kann nicht allein auf die Couch sitzen und den Film gucken. Das mache ich höchstens mit der Familie oder so, oder mit Freunden mal, weil ich halt immer aktiv sein will und von daher bin ich eigentlich dafür gemacht. Das Einzige ist halt, ich habe halt wie gesagt noch eine Teilzeitanstellung seit 2009 auch, wo ich vom Homeoffice was arbeite.
Ah ja, okay.
Und das ist halt das Ziel, dass ich das vielleicht irgendwann noch kündigen kann.
Ja.
Und jetzt, ich wollte es eigentlich schon 2020 probieren, dann gab es aber die Lockdown-Geschichten, dann haben wir gesagt, wir kündigen erstmal gar nichts, weil wir wissen überhaupt nicht, wo das alles hinführt.
Ja.
Und jetzt mit Twitch, wo das alles ganz gut läuft, habe ich vielleicht jetzt die Zeit, wo ich es mal wagen kann.
Du hast aber auch auf Twitch eine Marktlücke geschlossen.
Ja, Wahnsinn.
Also das muss man schon wirklich sagen. Und alle großen Streamer kennen dich ja auch inzwischen. Paddy hat damit angefangen, du hast dich da so zugeschaltet und irgendwann hast du festgestellt, eigentlich kann ich das doch selber viel besser, oder wie kam das?
Die Leute im Chat von Paddy haben immer geschrieben, ich soll auch streamen. Und dann war es ja eigentlich Massengeschmack. Das war ja der Grund dann, weil ich weiß gar nicht, wie es bei euch im Forum heißt, die Hanna, die hat, die war ja auch schon im Studio dabei, die hat mit angestoßen, dass im Adventskalender ich mal einen Auspackstream mache, weil das wurde ja schon, also ich habe es mit Paddy ja schon gemacht, dass ich Kartons ausgepackt habe in seinem Retro-Kosmos.
Ohne dich wäre sein Retro-Kosmos nicht mehr existent, glaube ich. Da warst du ja von Anfang an dabei.
Sagt er auch immer.
Ist auch so.
Ja. Ja, dass ich da der Ideengeber bin und so. Und dann gab es ja schon öfter mal, wenn der Holger sein MG Live-Format hat, Rückmeldung, ob ich mit Paddy nicht mal so einen 12-Stunden-Auspackstream machen könnte. Und dann hat es sich ergeben, dass wir das jetzt letztes Jahr zum Adventskalender mal anbieten. Und es wurde tatsächlich von der Community bezahlt. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich das jetzt mache, 12 Stunden live auspacken, muss ich ja technisch das alles mal ausprobieren und so. Und nachdem beim Paddy im Chat schon die Leute immer gesagt haben, ich soll mal streamen, habe ich gedacht, gut, dann gehe ich halt einfach mal live bei Twitch und hole mir mal die Technik, die ich noch brauche und teste mal alles aus, ob das dann auch funktioniert, damit es auch zu diesem 12-Stunden-Event alles passt, weil ich möchte ja auch ein bisschen was abliefern. Und ja, und dann hat der Twitch-Stream gleich gut funktioniert. Ich hatte gleich eine gute Community, danken Paddy natürlich. Und dann ging das recht schnell, dass Leute aus dieser Community bei anderen Streamern dafür gesorgt haben, dass die mal zu mir raiden. Und dann ist es seitdem immer mehr angewachsen. Und ich habe halt die Nacht als Lücke. Das ist
ja
halt das
Gute. Absolut. Genau, du hast mehrere Lücken eigentlich geschlossen. Du hast die Zeit, nachts zu streamen und machst etwas, was natürlich auch einen beruhigenden Effekt hat. Ne? Du zeigst ja ganz in Ruhe alle Sachen. Es ist jetzt nicht so ein Chaos-Stream wie bei anderen, wo ständig Alerts ausgelöst werden und so. Du kriegst natürlich auch deine Zuwendung, aber du hast da trotzdem noch Zeit fürs Produkt und hast das alles in einer ganz gemütlichen Atmosphäre. Ist das dann bei dir auch so oder bist du da quasi hell ausgeleuchtet und es sieht für dich gar nicht so gemütlich aus?
Nö, das ist für mich auch total gemütlich und vieles habe ich, glaube ich, habe ich dann auch unterbewusst in Anführungszeichen richtig gemacht und ein bisschen was habe ich vorher schon überlegt, wie ich es machen könnte und da hatte ich von Anfang an schon den Gedanken, so ein bisschen wie Domian und Bob Ross. Also so ein bisschen dieses nächtliche, dieses Zuverlässige, dass die Leute wissen, der ist nachts da,
ja,
da kann ich rein. Und einfach abschalten und ein bisschen berieseln lassen. Und ich habe Leute, die schlafen mit mir ein.
Ja, das habe ich auch schon laufen. Ein paar Mal gemacht, das weißt du ja.
Lassen es laufen, währenddessen sie schlafen und morgens, wenn sie zur Arbeit gehen, ziehen sie sich noch an und lassen mich auch noch laufen, bis ich fertig bin.
Aber das ist dann ja für dich kein Problem, ne? Also dieses nachts wach zu sein, das ist, du schläfst dann einfach morgens den Vormittag über.
Genau, ich bin schon immer eine Nachteule gewesen, deswegen, ich habe ja als Kind auch schon Domian immer geguckt, das war für mich das Größte,
einfach nachts wach zu sein. Domian hat ja immer, ab 1 Uhr hat er immer die Leute begrüßt mit Guten Morgen. Und das hat mich immer schon abgestreckt.
Mich früher auch, inzwischen sage ich auch Guten Morgen, weil es ist ja der Morgen.
Ja, ja.
Aber er hat mich früher auch gestört als Kind, stimmt.
Ja, das ist.
Aber ich fand die Nacht schon immer super. Ich habe dann Space Night laufen lassen und so. Ich wollte durchmachen als Kind. Und es fing schon an, als ich geboren wurde, hat meine Mutter im Krankenhaus schon immer geguckt, ob ich noch lebe, weil ich immer gepennt habe am Tag.
Aber das führt ja dazu, also ich kenne das ja von unserem Dean, der sagt uns öfters so im Picknick-Podcast, sagt er, ja, ich habe hier schon wieder, gerade im Winter, ich habe wieder wochenlang kein Tageslicht gesehen. Das kann natürlich da auch passieren, ne?
Ja, dadurch, dass ich halt jetzt Familie habe, ist es ganz gut geregelt alles,
Ja.
dass ich dann halt auch dann nur bis Mittag schlafe und so. Und dann passt es ganz gut. Da komme ich auch mal unter Menschen.
Ja. Hattest du denn da im Stream auf Twitch auch schon so einen Moment, dass du etwas gefunden hast, womit du vorher nicht gerechnet hast? Weil das ist ja bei dir durchaus öfter passiert. War das nicht sogar auch mal bei Patty in irgendeiner Sendung, dass hier was? Oder war das mit dem Faunwagen im
Genau,
Retrokosmos nicht
das.
sogar? Ja, ne?
Ja, das mit dem Faunwagen war beim Paddy im Stream. Ja, und beim Auspacken in diesem Video habe ich ja selbst noch gar nicht gecheckt, was es ist. Das haben wir dann im Nachhinein dann noch oder Paddy musste das als Offsprecher noch erklären, was das genau ist, weil ich es beim Auspacken noch gar nicht wusste, dass das so
Ja.
sensationell ist.
Ja.
Und was mich halt immer, oder was ein bisschen schade war beim Paddy, muss ich halt immer gucken, dass ich das auch kompakt mache, dass wir da in einer halben Stunde das Thema abhandeln. Und das Schöne ist, bei den Streams kann ich mir halt Zeit lassen und kann 300 Nächte lang einen riesen
Stimmt,
Briefstapel mit den Leuten
ja,
lesen. Und
stimmt.
die Leute, das gab jetzt zuletzt halt Themen, wo die Leute voll drauf abgegangen sind. Also das waren so Liebesbriefe zwischen einem Erich und einer Annemarie. Und der Erich hat sie eigentlich nur verarscht. Und dann war ich teilweise im Chats von anderen Streamern. Und dann werde ich von Leuten, die ich gar nicht kenne, im Chat angesprochen. Hey, wie ging es mit dem Erich weiter? Ich muss heute Nacht unbedingt wieder zugucken. Und ich kenne die gar nicht, die Leute. Die schauen halt dann im Lurk, heißt es jetzt. Und das finde ich halt auch krass, was für Wellen das dann auch schlägt.
Ja, und gerade solche privaten Sachen von unbekannten Privatpersonen können ja auch ganz spannend sein, ne? Vielleicht manchmal spannender als historische Figuren,
Genau.
ne?
Und es ist halt einerseits so ein bisschen einerseits Geschichte, aber andererseits kommt da dieser GZSZ-Faktor auf, so dieses
Ja, stimmt.
alle lästern jetzt drüber und so.
Ja, und das war ja damals, man musste sich ja Briefe schreiben. Man konnte teilweise ja gar nicht telefonieren und dann kamen da so Sachen raus, die man sich sonst eigentlich so zugeflüstert hat, wahrscheinlich, ne?
Ja, und vor allem mit wie viel Zeitaufwand
Ja,
und
ja.
Liebe, die das dann niedergeschrieben haben, das ist schon faszinierend. Und gerade das haben auch viele mir schon gesagt, dass das Format, was ich mache, deswegen funktioniert, weil in einer Zeit von KI und so, wo das immer krasser wird,
Ja.
sehnen sich auch viele
Ja,
Leute
klar.
nach diesen echten alten Dingen. Und das ist halt eine ganz andere Zeit. Und gut, wir sind jetzt auch schon ein bisschen älter, aber es gibt halt jetzt jüngere Leute,
Allerdings.
die kennen das ja überhaupt nicht mehr. Also wir kennen ja noch alte Telefone und
Wir kennen noch eine
Telefonzellen
Zeit
und
ohne
so.
Handy, auf jeden
Ja,
Fall.
genau.
Das ist
Und
ja
die
schon mal was.
Generation, die
Ohne
jetzt
Internet.
kommt, für die ist es noch mal spannender.
Stimmt. Da. Ja. Wäre das was für dich, Ronny? Auch?
Ja, also ich habe bisher noch nie reingeguckt, bin ich ehrlich, weil ich bin nicht so tief in dem Twitch-Stream-Ding. Ich habe dafür einfach privat überhaupt gar keine Zeit, weil ich mich auf meine Projekte und so konzentriere. Aber ja, doch, ich würde mir sowas anschauen.
Das ist ja bei dir, Sebastian, das merke ich öfters im Forum. Also, du hast ja niemals irgendwie negative Kritik. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute sagen: Ja, für mich ist das nichts, dann gucken sie es halt nicht und die anderen sind begeistert. Ne? Was dazwischen gibt, ist eigentlich gar nicht richtig, ne?
Da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass das beim Massengeschmack so ist. Ich krieg ja mit, wie die Kritik manchmal ausfallen kann.
Ja, absolut. Ja. Da gibt es einfach Kandidaten, suchen da die Haare in der Suppe und dann wird nur darauf rumgeritten. Und bei dir ist
deswegen
das ja gar nicht so. Also, das ist
ich
ja
liebe
schon
die
cool.
Massengeschmack-Community.
Ja, das ist an dieser Stelle aber festgehalten. Auf jeden Fall. Muss man eigentlich, als du das Buch da rausgebracht hast, gibt es da irgendwas zu bedenken? Oder kann man sagen, ich meine, es sind ja letztendlich nicht deine Werke, die hat dir jemand anders dann geschrieben.
Doch, jetzt schon.
Jetzt
Das ist ja
schon,
das, das,
aber.
das ist ja das Coole. Das ist ja das Coole. Es gibt ein Gesetz. Also
Ah, das
es gibt
meine ich,
verschiedene
ja.
Dinge, die ich berücksichtigen muss. Also erstmal Urheberrecht natürlich
Ja.
und dann auch Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und auch Fotos haben eine ganz andere rechtliche Grundlage als Urheberrecht, wie ich erfahren habe.
Krass,
Also bei
ja.
Fotos ist ganz spannend. Wenn es ein künstlerisches Foto ist, ist es normales Urheberrecht. 70 Jahre nach Tod des Künstlers. Wie wenn du ein Buch geschrieben hättest oder so. Wenn es ein Alltagsfoto ist und es wurde nicht veröffentlicht, ist dieses Alltagsfoto 50 Jahre nach Moment des Schießens
Ableben.
des Fotos rechtefrei. Nicht nach Ableben, sondern sobald das Foto gemacht ist, 50 Jahre sind vergangen, dann ist es rechtefrei.
Ach
Wenn
was.
aber innerhalb dieser 50 Jahre das Foto veröffentlicht wird, ist es ab dem Zeitpunkt des Veröffentlichens 50 Jahre nochmal rechtlich geschützt. Also es kann bis zu 100 Jahre geschützt sein. Wenn es 1940 geschossen ist, 1960 veröffentlicht wurde, ist es bis 2010 rechtlich geschützt. Und bei dem Urheberrecht, wenn ein Manuskript, das rechtefrei ist, aber noch nie veröffentlicht wurde, wie bei diesem Manuskript von den Lebenserinnerungen von dem König Ludwig Weggefährten.
Dann ist es deins.
Also, dann ist es für 25 Jahre lang meins, weil ich es als erster veröffentlicht habe. Und das hat der Gesetzgeber wahrscheinlich deswegen so gemacht, dass die Leute einen Antrieb haben, es zu veröffentlichen, damit die Allgemeinheit was
kann
davon
sein.
Hat. Weil sonst würden die Leute ja drauf sitzen bleiben.
Stimmt.
Und das finde ich gar nicht mal so dumm. Und jetzt kann ich bis zu meiner Rente mit dem Text arbeiten. Also ich werde jetzt nicht reich dadurch, aber ich bin ja froh, dass ich die Druckkosten schon mal drin habe. Aber das finde ich eine coole Sache.
Da muss man ja auch sagen, du hast ja so eine Expertise. Ne? Das ist ja auch wahrscheinlich auch ein kleines Erfolgsgeheimnis dann auf Twitch. Du präsentierst das nicht nur, sondern du kennst die ganzen geschichtlichen Hintergründe und kannst immer was dazu sagen. Und dann ist das wahrscheinlich auch so, wenn du sowas rausbringst, ist natürlich schön, wenn es ein bisschen Geld einbringt, aber du hast auch wirklich ein ernsthaftes Interesse daran, dass diese Geschichten nicht verloren gehen. Das ist ja auch ein Punkt, ne?
Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, wenn eine Begeisterung dabei ist, die man dann auch den Leuten übermittelt. Das kriege ich ja immer wieder mit, auch bei Themen. Also es war bei meinen Stadtführungen ja genauso. Wenn ich da über Pumuckl erzählt habe, auch wenn die nur halb im Thema drin waren, fanden die allein den Vortrag schon super, weil die gemerkt haben, ich bin voll im Thema drin und schaffe es, die Begeisterung auch zu übermitteln.
Ja.
Und da ist es genauso. Und das Schöne ist, dass es halt bei meinem Stream oder bei meinem Thema, bei Massengeschmack ist das Thema ja auch drin. Das Gute ist, es ist so vielschichtig. Es ist halt nicht nur Geschichte, es sind halt auch Geschichten. Wie gesagt, wie mit diesen Liebesbriefen. Also selbst wenn man sich für Geschichte an sich nicht interessiert, es ist halt die alte Handschrift, einfach mal zu gucken, wie war die Briefkultur früher und so. Und auch so das Geplauder, was man dann einfach nebenher noch am Laufen hat. Da gibt es so viele Dinge, die die Leute abholen kann und das ist ganz gut so.
Ab wann wäre etwas zu neu? Also so wie Patty sagen würde, was ist nicht mehr Retro? Wo sagst du?
Gar nicht. So Ich muss nur halt wegen Urheberrechte und Datenschutz und so aufpassen, aber ich habe letztens mal ein Tagebuch gezeigt, was ich auch hier habe von 2001.
Ach so,
von einer Schülerin und da habe ich auch gezeigt, wie sie geschrieben hat und mit Zeichnung, wie sie das erste Mal im Internet war, im Computerraum und auf der Webseite von
Britney Spears. Das ist auch Retro. Auch alte Webseiten sind schon
das
Retro.
Ist auch Geschichte. Ja, das ist auch Geschichte. Oder und da hat sie auch drin, wie sie bei der Schuh des Manitou im Kino war und total begeistert in ihr Tagebuch reingeschrieben hat, dass das so ein lustiger Film war. Und auch ihre Eindrücke vom 11. September. September, die sie aus den Medien entnommen hatten, welche Angst sie jetzt hat und so. Das ist alles Geschichte. Also alles ist Geschichte. Oh, wenn ich Tagebücher von 2020 hätte, wäre das auch total spannend.
Wenn ich mir auch mal ein paar alte Screenshots raussuche von meinen ersten Beep World Internetseiten aus dem Jahr 2000, das ist auch schon richtig historische Geschichte. Das sind auch sehr unangenehme historische Geschichten. Das Internet hat sich auch wahnsinnig verändert. Ne? Muss man nur so ein paar alte Sachen angucken. Wenn man so eine alte Website sieht oder so einen Aufbau, allein schon von Windows XP und so, da merkt man erst richtig, wie alt das und wie lange das alles her ist. Das ist
ganz krass. Ich habe 1999, als ich das erste Modem hatte bei meinen Eltern, da habe ich...
Mit der AOL-CD, ne?
AOL hatten wir gar nicht mehr, bei uns war das was anderes. Aber die AOL-CD war natürlich legendär. Und da habe ich 2-3 Stunden ein 10-Sekunden-Video von TV Total runtergeladen. Nur diese Hotkeys waren das. In Briefmarkengröße. 10 Megabyte.
Auch die ersten MP3s, die man so, die waren ja immer so 2-3 MB groß. Da hat man lange für gebraucht, sowas runterzuladen.
Ewig. Mein erstes YouTube-Video war die Werbung mit den Hippo und der Hund, wo die in the Jungle gesungen haben. Und es hat mich mit dem ISDN von meinen Eltern sage und schreibe 12 Stunden gebraucht, damit ich diese 3 Minuten gucken kann. Und
ich war glücklich wie sonst was. Wenn ich im Internet war, konnte meine Mutter nicht telefonieren. Da geht es ja schon los.
Ja,
du musstest ja alles genau aufeinander absprechen.
Ja.
Und ich gucke ja gerne so alte Daily Soaps, bin ja so ein alter Unter-uns-Freak. Und aktuell gucke ich so die Jahre aus den frühen 2000er nach und da kommt das Internet da auch gerade auf. Und da fallen dann aber auch so Sätze, die ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesagt habe. So zum Beispiel, kannst du mir das mal brennen? Ja, ich meine, heute habe ich schon lange keine CD mehr gebrannt mit irgendwelchen Fotos, damit die anderen Leute die auch haben. Also das hat sich ja unglaublich entwickelt, dass es so schleichend passiert, dass an mir das immer erst bewusst wird, wenn ich wirklich was von vor 20 Jahren wahrnehme. Für mich ist das gar nicht so, es kommt mir gar nicht so lange hervor, aber es ist einfach fucking 20 Jahre her.
Ja, wir werden alt.
Ja, auf jeden Fall. Inzwischen habe ich länger Internet, als ich nicht Internet hatte. Das gefällt mir auch nicht, diese Entwicklung.
Guck mal den Trend noch an jetzt. Es gibt ja bald bei den ganzen künstlichen Intelligenzen schon die ganzen Deepfakes und so. Ab in ein oder zwei Monaten kommt ja dieses Sora, wo du selber Videos erstellen kannst. Und in 5 Jahren wird KI sehr viel übernehmen, glaube ich einfach mal. Also Stellenabbau plus Fake-Videos plus Pornodarsteller und Pornodarstellerin, die alle nur auf KI-basierte Modelle basieren, das ist Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall.
Das wird Horror.
Das stimmt.
Fühlt ihr euch heutzutage schon ein bisschen überfordert mit manchen Programmen oder so, wo ihr sagt, okay, das reicht noch so bis mein 2018er, 19er Schatz aus, aber mit dem Programm bin ich gerade ein bisschen komplett überfordert.
Sebastian, wie ging es dir mit Discord? Ich komme mit Discord bis heute noch nicht klar. Ich finde das wahnsinnig user-unfreundlich.
Nö, wenn man sich reinfindet, geht eigentlich alles. Aber ich tue mich überall schwer. Also das ist das Gute ist, ich habe so ein paar Leute, die helfen mir immer ganz viel. Die können mir bei Discord alles einstellen. Und so die Grundlagen kriege ich hin. Aber ich bin so ein bisschen inselbegabt bei manchen Dingen und der Rest, das ist wie in der Schule, was mich nicht interessiert, da komme ich ganz schwer rein.
Ja, ich meine, du bist natürlich so gesehen ja ein wahnsinnig analoger Typ, ne? Da das jetzt quasi ins Internet alles bringt, das ist ja schon eine ganz andere Welt.
Eigentlich. Genau, und das, was ich am Computer und im Internet mache, sind ja auch nur die Dinge, die mich auch wirklich ganz konkret interessiert haben. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ich habe 1999 ging es bei mir los mit Internet. Und dann habe ich recht schnell Frontpage gehabt, habe erste Webseiten gestaltet. Ja. Und dann kam ein Onkel zu mir und hat gesagt, du, mein Computer ist kaputt, kannst du mir ein paar neue Festplatten und so einbauen? Du magst so Webseiten, du kannst es doch. Ich habe gesagt, nee, ich kenne mich jetzt nicht mit Festplatten einbauen so. Aus. Ja. Ja. Und man hat halt so sein Fachgebiet und der Rest, da wird es schon schwer.
Adam, geht ja die Legende, dass Adam auch immer gefragt wird von einer Verwandtschaft, ob er auch seine Drucker reparieren kann, weil er sich ja gut auskennt.
Ja, genau.
Das ist ja nicht nur bei Adam so, ich glaube, das ist noch bei anderen so.
Ja, das kann sein.
Also viele, die auch gesagt haben, die haben irgendwas mit IT oder machen irgendwas mit Computer, kommen dann so, aber mein Drucker!
Ja, im Prinzip, wir brauchen ja, also ich weiß gar nicht, keinen Zweck mehr, wofür ich einen Drucker bräuchte. Ich wollte gar keinen mehr haben. Wenn man doch also einmal was ausdrucken muss, kann man es bei DM machen und so. Also einen Drucker habe ich gar nicht mehr.
Ich habe noch einen Drucker, den habe ich aber vererbt bekommen und der ist jetzt auch schon 14 Jahre alt. Und ich drucke tatsächlich, sag mal, einmal in einem Vierteljahr was aus. Das sind so maximal 4 bis 5 Seiten. Und dann muss ich auch immer wieder neue Tinte bestellen. Ich weiß noch nicht so ganz so richtig, ob sich Kosten Nutzen so macht, weil Tinte trocknet ja auch. Ja. Aber so einmal im Jahr frische Tinte rein komplett, reicht das ganze Jahr und dann, solange er noch macht, ich lasse den noch auslaufen.
Ich habe immer mal was zu drucken, aber es liegt einerseits an der Selbstständigkeit. Ich mache ja auch, ich drucke auch die Gutscheine für meine Stadtführungen in München. Und dann haben wir halt.
Machst also
meine
du die Frau, noch? Die Stadtführung?
Nicht mehr,
du
selbst.
Nicht mehr selbst, aber du organisierst sie noch, oder?
Genau, ich habe 4 Stadtführer und ich organisiere das Ganze und verteile das dann.
Also bist du jetzt quasi die graue Eminenz im Hintergrund, die nicht mehr selbst die Stadtführung gibt?
Ja, ich habe es geschafft.
Guck mal hier, der Lebemann hier, der wahre Lebemann.
Im Prinzip, ja. Hast du so auch Paddy kennengelernt über diese Leidenschaft? War das oder war das anders?
Ich hatte ja 2005 schon eine Pumuckl-Fan-Webseite und da hat der Paddy mir mal ins Gästebuch geschrieben.
Ach was.
Aber da war kein Kontakt sonst da. Aber ich wusste, wer er ist. Ja. Ich weiß nicht mal, warum ich es wusste, aber ich wusste es. Und dann
ja, du weißt das nicht mehr, oder?
Nee, also ich habe es ja nicht geguckt, Toko oder so, da war ich heraus. Ja. Aber vielleicht habe ich ihn gegoogelt und habe dann gecheckt, wer er ist oder so, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall war da kein Kontakt. Und ich habe ihn dann durch Retro-TV mitgekriegt. Ach, daher krass, kannte ich ihn dann bewusst, weil ich habe ja auch TV-Kult.com, ich habe ja auch Retro. Ich habe ja auch viele Fanseiten gemacht zu so alten Fernsehserien und so damals. Und daher kannte ich ihn. Und dann, als er rausgeschmissen wurde bei Super RTL, habe ich halt gewusst, er ist Pumuckl-Fan. Habe gesehen, er hat jetzt einen YouTube-Kanal. Und da habe ich ihn mal angehauen, ob wir mal nicht zusammen was zum Thema Pumuckl machen wollen.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, lass uns ein Drehort-Video machen. Dann haben wir es gemacht, es lief super. Und dann habe ich ihn nicht mehr losgekriegt. Dann hat er immer dauernd gefragt, ja, können wir nicht nochmal was machen und so. Und dann habe ich immer mal wieder Ideen eingebracht und ihn dann auch mal ein bisschen angeschoben bei manchen Themen. Und das hat ihm dann auch gut getan. Und seitdem kriege ich ihn nicht mehr los.
Ja, also so Drehort-Videos sind auch einfach super. Gerade wenn man die Serien halt auch aus der Kindheit kennt, hat man noch einen ganz anderen Bezug dazu. Und ihr geht dann ja auch wirklich, bei Pumuckl habt ihr ja auch wirklich geile Orte gefunden, so kleine Treppen in Aufnahmen gemacht und so, also auch Dinge, nicht nur so klassische Außenkulissen, sondern ihr seid ja auch in Häusern gewesen. Das ist ja wirklich irre. Da kennst du, ja, so bei Pumuckl kennst du die meisten Drehorte, kann man sagen. Ne?
So halb illegal war man da unterwegs. Aber ich habe ich habe seit Jahren die Führungen ja auch schon gemacht gehabt. Und das Gute war, ich musste mich nicht vorbereiten. Ich wusste ja, wo wir hingehen können und so. Und dann habe ich den Paddy halt einfach mitgeschleppt und habe dann noch gesagt, hey, da ist gerade eine Tür offen, komm, lass uns mal da reinschleichen. Da ist eine Treppe da hinten, die können wir auch noch filmen und so. Und dann haben wir da eine schöne Abwechslung reingekriegt. Und wenn wir jetzt neue Themen angehen, dann muss ich mich halt teilweise dann auch richtig reinackern, damit ich ein bisschen was erzählen kann.
Von welchen Serien würdest du sagen, kennst du die meisten Drehorte?
Ja, Pumuckl.
Sonst nicht. Aber du hast noch andere auch noch. Marco Monaco Franz
und ja, so. Ja, Monaco Franz kenne ich auch viele, ja. Und die Hausmeisterin, ich weiß nicht, ob sie die Serie kennst, oder Polizeiinspektion 1, war mit Walter Sedlmayr eine große Serie.
Das kenne ich nur von Paddy tatsächlich.
80ern,
Polizeiinspektion 1, ja.
Nee, aber bei Pumuckl ist es halt tatsächlich so, dass ich außer eine winzige Kleinigkeit alle Außendrehorte kenne.
Ach, irre.
Und ich hatte im Laufe der Zeit, wo ich noch nicht alle kannte, auch Kontakt mit anderen Drehort-Freaks, die so von den Krimiserien Derek und der Kommissar Drehorte sammeln, und habe dann so die Pumuckl-Bilder gezeigt, die mir noch fehlen. Und das sind halt bei Pumuckl oftmals Aufnahmen, die halt auf Pumuckl-Höhe gefilmt wurden, wo man halt nur so ein Hauseck unten am Gehweg sieht. Und dann hat der mir gesagt, das findest du im Leben nicht. Und als ich das dann noch gefunden habe, da habe ich mich schon sehr gefreut.
Ja. Und du hast eine große Freundschaft zu Hansi Kraus. Ne? Das ist ja auch, ist ja auch oft bei euch aufgetaucht. Wo ich auch immer sage, muss, wenn ich den sehe, ich kenne die alten Filme, ich habe die höchstens einmal gesehen. Ne? Ich bin da jetzt wirklich gar nicht tief drin in den bayerischen alten Kinderfilmen. Aber ich finde ihn unglaublich sympathisch immer noch. Auch ein bisschen, manchmal kommt er in euren Videos auch so ein bisschen grantelig nicht, aber so sympathisch grantelig so. So
authentisch.
Darüber. Oder vielleicht auch ironisch, vielleicht auch.
Ja. Ne? Nee, der ist halt so ein Typ. Also der ist so ein Scheißegal-Typ. Also der lehnt auch Rollen ab, weil er einfach keinen Bock drauf hat und so, und sagt halt einfach, was er denkt, und macht da keinen Hehl draus. Und ich finde ihn großartig. Ich finde es interessant, dass alles, was ich so mag, Pumuckl, die Filme mit Hansi Kraus, bei Massengeschmack auch bei allen gut ankommen. Finde ich gut.
Retro-TV geht immer. Das sind ja, ich weiß nicht, wie viel Teenager-User Massengeschmack hat, aber die sind ja alle 30, 40 plus.
Ich meinte jetzt mehr die Belegschaft, also die.
Ach so, bei uns
der
selber.
Der Chef und Herr Jürs und so, die stehen doch auch alle auf Pumuckl und
Hansi Kraus. Das wäre überhaupt nicht. Das ist auch komisch. Ich glaube, aber das meinen die ernst. Also Christian Jürs und Holger, die können wirklich nichts mit Pumuckl anfangen.
Nee, definitiv, aber man darf ja auch kritisch sein hier, oder?
Bitte.
Im Adventskalender gab es ja die Sache, wo Holger und Herr Jürs dann Pumuckl gucken mussten. Ja. Da wollte mich ja der Frank auch dazu treiben, dass ich im Forum da ein bisschen rumhetze, aber ich habe gedacht, nee, also wenn es niemand nicht gucken möchte, dann soll es auch keiner gucken müssen, und habe mich da rausgehalten. Aber ich fand es interessant, ich habe es nicht ganz gesehen, ich habe ein bisschen reingeguckt, fand es aber ganz interessant, wie es ja im Schützengraben-Modus waren. Die haben nicht zugelassen, nur irgendwas Positives jetzt über die Serie zu sagen. Und beim Holger hat man bei manchen Stellen gemerkt, das fand er dann doch nicht schlecht, aber dann hat er dann doch wieder zurückgerudert. Das war interessant zu beobachten, dieser Schützengraben-Modus.
Ja, das gibt es. Dann will man sich das auch nicht eingestehen.
Ja.
Also, so wenn meine Mutter mal irgendwas Neues, Exotisches, Ausländisches essen soll, was sie noch nicht kennt, dann nimmt sie so einen ganz klitzekleinen Happen und weiß sofort, nee, schmeckt mir nicht. Habe ich doch gesagt, schmeckt nicht. Ja, bei manchen Sachen braucht man aber auch wirklich ein bisschen Nostalgie. Ich kenne das ja auch. Ich kann mich schon auch in Sachen rein verlieben, die ich nicht kenne, aber es ist nicht so leicht. Also das ist, bei manchen Sachen klickt es dann halt echt tatsächlich nicht. Weil Pumuckl ist, glaube ich. Magst du das, Ronny, Pumuckl? Jetzt Ronny weg.
Ja, nee, ich bin drin. Da. Hallo.
Überlegt.
Nein,
ist das
ich
auch deine Kindheit?
Pumuckl habe ich nur so sporadisch hier und da mal ein paar Folgen gesehen. Ich habe mich tatsächlich eher in meiner Kindheit auf RTL und auf RTL 2 und auf Super
Anime.
RTL umgetrieben.
Dragon Ball, Pokémon.
Sowas, das ist alles
so ein Steppenpferd. Man muss ja dazu sagen, dass die neue Pumuckl-Serie, die jetzt gemacht wurde, die läuft da auf Toko.
Ja.
Und es ist so erfolgreich, dass die jetzt die Originalserie aus den 70er,
krass,
80er Jahren gekauft haben,
ja,
um sie jetzt auch bei Toko zu zeigen.
Genau, Online-Rechte,
also das ist eine
haben
Hausnummer.
Sie gekauft. Warst du eigentlich, hättest du kein Interesse, bei der zweiten Staffel mal so ein Selfie mal in der Kulisse zu machen?
Bin ich nicht so scharf drauf. Ich würde es mir schon gerne mal angucken.
Ja,
es ist ja, warum?
Ist nicht original.
Es ist nicht das Originale und es ist wie das Original. Es wäre schon spannend, mal dort zu sein, aber ich schlage mich jetzt nicht drum.
Ah,
Und ich
ja.
fand es krass, weil ich gelte ja als der Pumuckl-Experte, wie viele Leute mich angeschrieben haben, wo denn
das
diese Werkstatt
ich.
Steht. Und ich habe gedacht, ey, ich darf es nicht sagen. Oder ich habe gesagt, ich weiß es nicht.
Ja,
und,
im Studio.
Die haben sie in der Halle nachgebaut.
Ja,
und,
genau.
Und da, wo ich mir gedacht habe, was für Energie die aufwenden, das rauszufinden, weil man kommt doch eh nicht rein. Sollen sie sich doch auf die Serie freuen und fertig.
Ja, das stimmt. Aber gab es nicht noch mal so einen anderen Pumuckl? Ich habe doch auch irgendwann mal ein Telefoninterview gemacht mit so einem anderen Typen von so einer Pumuckl-Homepage. Wie hieß der noch?
Ilja Kaufmann,
Ilja,
von
genau.
der Pumuckl-Homepage. Und der hat mich
ja.
damals schon empfohlen, dass du mich mal interviewst.
Aha.
Und du, ja. So total desinteressiert.
Wirklich, ja, naja, gut.
Du hast keinen Bock auf mich gehabt.
Das stimmt. Weiß ich nicht mehr.
Da hätten wir schon Kontakt knüpfen können.
Also, ja, aber das muss ja dann, ich würde sagen, 2010 auch ungefähr gewesen sein.
Ja, das so. Kommt hin. Da hat der Ilja gemeint, wenn du mal jemanden sprechen willst, der richtig viel erzählen kann, dann geh mal zum Sebastian Kubot.
Hat er das im Interview gesagt?
Im Interview und du so, ja.
Ja, gut, da bin ich halt dann auch da. Das war auch noch die Zeit, da hatte ich noch so Fragezettel vor der Nase und dann, da war ich wahrscheinlich, habe ich das auch sofort wieder vergessen.
Das
kann sein.
Ja, das war auch so das war auch ein Experiment, dass du mal ein Gespräch mit Nicht-Promis geführt hast.
Genau, ich hatte dann sogar, es gab noch so einen, Marco Huber heißt er, der ist so ein Riesenfan von diese Drombuschs. Jede Serie hat ja so einen super Hyperfan, der das dann komplett auslebt und dann da auch so, der hat auch sogar den Original-Schnauzer von Günter Strack und auch so einige. Einige Requisiten und so weiter. Und das ist was für dich Pumuckl und für mich Sesamstraße ist für Marco Huber diese Drombusch, den hatte ich auch mal interviewt. Ich mag so, also es überträgt sich auch auf mich, so eine Leidenschaft. Wenn jemand so richtig tief im Thema ist und auch alles weiß, dann ist das, dann kann ich mich da, wenn es nicht ganz fremd ist, wie so Baseball oder sowas, ja, wenn das schon irgendwie sowas mit Fernsehen und so zu tun hat, dann kann ich mich dafür zu begeistern. Bei Pantoffelkino hatten sie auch mal so Dallas Superfans. Und ich hab nie eine Folge Dallas geguckt, aber ich habe diese Sendung so genossen und danach hatte ich richtig Bock, das auch zu gucken. Also ich bin dafür entflammbar.
Aber da habe ich jetzt eine neue Idee für ein neues MG-Format. Jetzt live hier im Podcast kommt's auf. Das Format gab es ja schon im ZDF, Risiko, du kennst es ja auch noch,
ja.
Wo Leute zu ihrem Expertenthema
10
Fragen gestellt kriegen.
Ja.
Und das wäre doch was für MG. Da kann man dich dann für Sesamstraße, Hallo Spencer, mich für Pumuckl, den Drombusch-Typen, da könnten wir einige Sendungen machen. Das wäre doch was.
Das wäre was. Ich wär da,
und was ich vorhin vergessen habe noch zu sagen bezüglich unserem Kartonformat, das war auch meine Idee, habe ich Holger auch schon geschrieben, man könnte ja auch bei den Mystery-Paketen so ein bisschen der Preis ist heiß draus machen, dass die da sind, raten müssen, wie viel es wert sein könnte. Und der das richtig rät, der behält's. Und wenn es der Holger behält, der muss es dann an die Community verlosen.
Holger muss ja jetzt ja auch einigen. Wie oft erscheint das denn, dieses Kartonformat?
Einmal im Monat.
Einmal im Monat, ja gut, okay. Da muss man dann schon ziemlich viel zusammenkaufen. Sag mal, Ronny, eins wollte ich dich sowieso noch fragen.
Ja.
Du hast so schön Handschuhe getragen, ja, damit diese Figuren da unberührt bleiben und nichts passiert. Und Holger batscht da drauf rum. Wie ging es dir dabei?
Ich habe innerlich ein bisschen gelitten. Ich habe aber auch gesagt, ich setze die Handschuhe an zum Qualitätsformat, damit man auch sieht, man geht pfleglich mit den Produkten um.
Ja,
zumindest
eben.
Mit diesen teuren Sammler-Editionen,
ja,
die
ja
300
so.
Euro kosten.
Ja, und Holger fasst an, ja, so gute Qualität, da kann ich doch alles schön drauf rumdrücken, passiert ja gar nichts.
Also, ich habe ein bisschen innerlich geblutet, aber ich habe es schön weggelächelt von der Kamera. Das geht schon.
Du hast es aber auch wirklich für dich gekauft, ne? Du sammelst das.
Ja, es steht doch bei mir zu Hause. Also ich habe noch viele andere Collectors Editions, die ich auch gern mal einpacken kann. Aber die sind ja, die meisten sind schon alle geöffnet und die Originalverpackten, die ich echt mal bei Saturn oder Mediamarkt für 20, 30 Euro in der Krabbelkiste gefunden habe. Das gibt's selten, aber das gibt's.
Ja.
Die stehen bei mir noch ungeöffnet da, aber das wird mich jetzt auch nicht jucken, die auszupacken.
Ja. Diese Spielzeugkiste, die ihr da aufgemacht habt, da ist ja wirklich nur Armstring.
Hör doch
also
auf.
Selbst die He-Man-Figur, das war von der CGI-Serie, die ganz kurz mal auf Netflix lief, selbst das war nichts Dolles. Das war wirklich also richtig schlimm.
Ja, ich habe ja deswegen gesagt, wir brauchen Amazon-Paletten, keine Mystery-Boxen mehr, die es irgendwo auf eBay oder Amazon oder sonst wo gibt. Oder diese Süßigkeiten aus Japan, diese Überraschungspakete, das geht auch mal, aber das ist nur eine Folge maximal. Das hat sich so schnell auserzählt. Du brauchst richtig sowas wie, was wir schon gesagt haben, gleich am Anfang, die Auktion, das Fiebern, was da wirklich drin ist.
Ja.
Bei diesen Mystery-Boxen weißt du ja sofort, ist nur Rotz drin. Das finde ich.
Das stimmt tatsächlich. Ja, ich weiß gar nicht, ist im neuen Studio denn so viel Platz? Jetzt ist ja der Umzug bald. Warst du schon mal da?
Ich war noch nicht da, ich werde aber jetzt im Laufe der nächsten Tage
Genau, also erscheinen tut diese Folge ja am Donnerstag, dem 28. Da ist schon Abbau oder jetzt ist diese Woche wird umgezogen, ne?
Genau, diese Woche findet der Umzug statt am Samstag. Und am Donnerstag ist eigentlich schon das Studio fertig, weil ich werde am Dienstag, den 26. dahin gehen und da schon mal anfangen, die ersten Bauarbeiten zu machen. Sprich wirklich das alles streichen, die Elektrik neu legen, weil wir ja Akustikpaneelen anbringen, Schaumstoff. Ich habe es bei mir zu Hause ja auch. Ich habe zu Hause mir Akustikpaneelen selbst gelegt, musste das fräsen und YouTube sei Dank und 600 Euro. Hallo, 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 ich habe es geschafft. Solche Akustikpaneelen sind ja auch scheiße teuer. Also habt ihr euch mal damit befasst? Es ist ja huiuiuiui.
Ich weiß nicht genau, was das ist. Also ich habe
hier
in meinem Zimmer diese Schaumstoffdinger an der Wand.
Also Akustikpaneelen sind diese Schaumstoffdinger, die 2x2 Meter groß sind, also 2 Meter lang sind und 60 Zentimeter breit und die ja außen aussehen, als ob die übelst schöne Holzoptik haben und hinten komplett voll mit Schaumstoff, damit du wirklich den Schall komplett abdämpfen
dann kannst. Dann hat MG quasi jetzt nach 11, 12 Jahren dann endlich mal guten Ton, willst du damit sagen?
Auch und eine neue Kulisse. Das ist ja mal das Neueste. Das ist das Wichtigste. Nach 12 Jahren mal einen neuen Anstrich.
Also zur vollen Transparenz, wir nehmen am Montag auf. Bei uns ist jetzt Montag der 25.3. Und Ronny steht quasi jetzt ja schon im Blaumann und ist bereit.
In den Startlöchern, ja genau. Also wir haben alles sämtliche an Werkzeug. Wir haben auch die Materialien. Und morgen wird gebaut, geschraubt, geklebt. Alles. Also es wird alles schön vorbereitet.
Und mal das sehen, Schlimme ist...
Ja, was wird das Schlimme?
Erstmal du noch. Entschuldigung fürs
Unterbrechen. Achso, ich wollte gerade sagen, vielleicht findet man ja ein bisschen mehr, wenn die Folge rauskommt, wenn der Chef persönlich ein paar Instas hochlädt vom Umzug und so weiter.
Ja, ich werde Holger auch in den nächsten Massengeschnack einladen, dann werden wir alles auch nochmal auseinandernehmen.
Und das Schlimme ist, dass ich noch nicht mal im alten Studio mal drin
war. Das ist wirklich traurig.
Ich war nur einmal in Hamburg bei der Weihnachtsfeier vorletztes Jahr. Ja. Und bin eigentlich nur hochgefahren, um den Julian mal zu sehen. Das war eigentlich der einzige. Gesehen. Ja. Und dann konnte ich beim letzten Mal nicht kommen. Und wer kommt? Der Julian. Habe ich gedacht, super, der Julian geht mir immer aus dem Weg.
Ich bin meistens da, aber...
Ihr habt ja dann die Gelegenheit im neuen Studio. Da gibt es ja einen extra Raum, nur für die, also wo jetzt nicht gedreht wird, wo man sich auch dann auch schön unterhalten kann.
Ja, wir müssen ja, Sebastian kommt aus Pforzheim und ich aus Düsseldorf. Und das ist echt, Sebastian, du hast auch vorher eben schon gesagt, wir haben auch kaum mal live miteinander gesprochen. Das kommt mir gar nicht so vor. Du bist für mich so omnipräsent irgendwie.
Ja, du auch, ja.
Ja, aber wir kennen uns eigentlich. Wir wissen gar nicht, ob wir matchen oder nicht, das müssen wir ausprobieren.
Ja. Beim Paddy waren wir auch noch nicht zusammen live drin, oder?
Doch, klar.
Okay, gut, dann ist es jetzt das vierte Mal.
Beim Paddy
waren
wir
es noch einmal, genau, stimmt. Ja, du hast mich ja mal eingeladen zu dir, dass ich mich mal zu deinem Stream neben dran setze.
Ja, fände ich auch cool.
Schön.
Gilt die Einladung noch?
Ja, genau.
Gut, natürlich. Dann können wir das mal fett notieren.
Wir müssen das jetzt alles machen, auf jeden Fall.
Ihr könnt euch jetzt schon gleich die Termine ausmachen, da können die Zuschauer gleich wissen, wann sie anschalten sollen.
Genau, das ist ein gutes
Zeitpunkt. Ich muss mich immer mit meiner Frau noch absprechen, das ist immer das Problem.
Ja, du musstest dich auch für diese Aufnahme für Montagabend 20 Uhr auch mit deiner Frau absprechen, ne?
Genau, weil ich ja beim Paddy extra um 22.30 Uhr montags immer in den Stream gehe und das habe ich extra auf die Zeit gelegt, damit ich halt abends noch bei der Familie bin.
Ja.
Weil ich ja meine Teilzeitanstellung abends habe. Dreimal die Woche und da ist halt nicht mehr so viel Familienzeit dann.
I see. Ja, und du musst ja, wie gesagt, auch noch schlafen vormittags ein bisschen.
So ist es.
Eieiei. Und du bist ja am externen Ort, wie ich jetzt gelernt habe. Also ist ja auch noch logistisch alles ganz schön kompliziert.
So ist es, genau.
Eieiei. Gut. Haben wir mal ein bisschen hinter die Kulissen geguckt in das Leben des Sebastian Kubert. Viel Erfolg weiter mit Twitch. Ich habe gesehen, Gronkh kennt dich auch, also mehr kann man ja nicht erreichen.
Tansi kennt mich auch, Erkan und Stefan auch.
Ja gut, Erkan und Stefan, das ist ja...
Na gut, die gibt's noch.
Ja, auf Twitch machen die. Aber ich finde das unglaublich langweilig. Ich kann dir nicht länger als 5 Minuten zugucken, tut mir leid.
Ich bin nicht so im Twitch-Game. Klärt mich auf, welche alten Prominenten gibt es denn noch, die Twitch machen? Gibt es noch hier?
Elton.
Elton, ja, aber auch schlecht, ne?
Elton zockt mit so einer Mini-Kamera, die direkt in der PlayStation eingebaut ist. Eine ganz schlechte Kamera.
Das klingt ja richtig nach Kartoffelqualität.
Ist es auch. Aber
Elton, der hat auch so einen Podcast mit so ein paar alten Freunden von ihm.
Nee, das gibt es nicht mehr. Den hat er aufgeblasen.
Das war so schlecht.
Elton, der war langweilig.
Der hat so viel zu erzählen. Der ist seit 25 Jahren dabei ProSieben. Der hat mit Stefan Raab alles gemacht. Und dann redet er mit seinen Leuten da über Fußball
St.
in der
Pauli,
Dorfkneipe und so weiter.
St. Pauli, Dorfkneipe und Festivals.
Richtig schlecht. Der schlechteste Podcast eines Prominenten, den ich jemals gesehen habe.
Vielleicht spricht dich einfach nur nicht das Themengebiet an. Ja, er redet auch, ja, nur gerne über sein privates
Zeug. Auch seine Nachbarn da im Kegel eine Neune geworfen haben oder nicht, ist mir wirklich herzlich egal. Ich will, dass er mir erzählt, wie es war bei der Wok-WM und so. Also das ist...
Das war wirklich... Dafür hast du ja Joey Kelly gehabt, der das mal ein bisschen verraten hat in einem
der... Ach, stimmt. Ja, ja.
Joey Kelly könnte ich mir gut vorstellen, dass der mal Twitch macht. Der hat bestimmt richtig viele Geschichten zu erzählen. Wann haben wir den mal eigentlich zu Gast? Julian!
Du bist ja raus.
Stimmt, das ist ja Road to Glory. Aber ja, Joey Kelly, das wäre doch mal was. Der hat bestimmt sehr viel zu erzählen.
Joey Kelly könnte doch so einen Tourkoffer mitbringen von der Kelly Family, den er dann auspackt bei Jetzt kommt ein Karton.
Genau, gleich für alles. Und dann kann er doch beim Studio auch noch mitspielen, wenn er schon dabei ist.
Und gleich noch bei Pasch TV, weil dann haben wir es komplett.
Genau, wir zahlen auch die Anreise, kannst du mir sagen. Wir übernehmen sogar eine Hotelnacht.
Was? So weit würdest du gehen? Nee, komm, hör auf. Der ist Extremsportler, der macht Survival draußen.
Ich fand das so schön bei der Tour, ich habe ja nur eine Nacht mitgemacht, aber ich finde das so schön, in ein Hotel zu schlafen. Ich mag das total gerne. Und Ronny, du bist ja wirklich, war das schwer, in diesen Tourbus zu fahren, als Rauschmeisterfrage noch schnell an dich?
Nein, natürlich nicht. Also es war doch, die Strecke von Köln nach Berlin, die war schrecklich. Die habe ich nicht gemacht.
Ja, die habe ich ja nicht mehr mitgemacht.
Genau. Das war aber auch nur, weil es so langgezogen war mit Stau und so. Und alle im Auto wirklich grogge waren von der Tour. Ich versuche das Ganze noch alles am Ball zu halten. Irgendwie versuchen so Gesprächspartner zu haben. Die Hälfte schläft, die andere ist nur am Handy. Und du sitzt dann am Steuer, versuchst ein bisschen zu singen und so. Oder versuchst so ein bisschen auf den Verkehr zu achten, dich ein bisschen abzulenken, dass du nicht auch so müde bist wie die. Und dann kommt nur... Ja, Ronny, ein bisschen leiser, ne? Und du denkst dir so, ja klar, ich fahre, kein Problem.
Aber Ronny, du hast ja in München den Adlerson aufgegriffen auf der Straße.
Ja, das war aber reiner Zufall. Ich wollte ja nur draußen noch weitere Tickets verkaufen, weil das ist ja, also das wissen ja die Münchner Fans nicht, ne? Aber das wussten die Münchner Fans nicht. Aber ich habe halt gesagt so, boah, wir haben ja noch ein Viertel des Saals frei. Ich stelle mich einfach raus wie so ein Marktschreier und sage dann einfach, hier gibt's noch Tickets und verkaufe die Tickets einfach für die Hälfte. Ist scheißegal, das müssen ja nicht die zahlenden Fans wissen. Jetzt wissen sie es, Entschuldigung an alle. Und hab da einfach Leute auf der Straße angefragt, ob die einfach reinkommen wollen. Und dann kommt auf einmal Adlerson vorbei und sagt so, hä, für was denn? Ja, für Massengeschmack und Tour. Was, ist das nicht dieser Holger Kreimeier? Ich so, krass, du bist Adlerson, komm rein.
Die haben auch ein Selfie zusammen gemacht, ne?
Ja, haben sie ganz kurz. Er wollte aber nur weiter saufen. Er hat gesagt, er ist noch zu nüchtern dafür.
Ja. Das ist auch so. Das ist dann auch so, der kannte Holger aus dem Netz und Holger kannte ihn aus dem Netz und persönlich begegnet sind die noch nicht. Das ist so, bei diesen ganzen extrovertierten Leuten, die kennen sich untereinander teilweise persönlich gar nicht.
Du bist extrovertiert?
Ja, nur noch audiotief, nur noch per Audio.
Also ich wollte gerade sagen.
Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Dass dieser Podcast weiter schön am Leben bleibt. Der ist übrigens auch frei auf Spotify und so. Man muss nicht auf die Massengeschmack-Seite. Man kann es auf allen Podcast-Portalen hören. Und es haben ein paar Leute schon gefragt. Ursprünglich hat der Dirk ja diesen Podcast hier immer geleitet. 100 Folgen lang. Ich habe ihn gefragt. Er wird nicht wieder zurückkommen. Auch nicht als Gast. Also tut mir sehr leid. Ich habe ihn gefragt. Er wollte nicht. Kann man nichts machen. Aber das MG-Team ist groß genug, dass wir da jede Woche was zustande kriegen. Oder alle 2 Wochen.
Möchtest du schon anteasern, wer in den nächsten 2 Wochen dabei ist?
Nee, ich weiß es selber nicht. Ich werde Holger fragen. Ich wollte Holger auch dieses Mal, aber er konnte heute leider nicht, weil Pasch TV online vorgeht. Da wird jetzt ja auch vorproduziert und so. Das Programm muss ja am Laufen bleiben. Das machen die gerade, während wir hier miteinander sprechen. Aber nächstes Mal ist Holger dann da und erzählt uns, wie der Umzug tatsächlich war.
Okay.
Ja, ich drücke die Daumen, dass alles gut verläuft.
Ich auch, Ronny. Ne, dass du keinen Stromschlag bekommst. Mach Fotos.
Ich fahre auch den Sprinter. Yay.
Auch das, also die Fahrt ist ja nicht weit, das Studio ist ja doch einfach nur um die Ecke, ne?
Ja, es ist aber wieder die Logistik. Ich weiß es doch jetzt schon.
Warst du auch beim Spieleabend dabei beim letzten? Ich bin ja leider doch nicht gekommen.
Ja, ich war auch beim letzten Spieleabend dabei. Es war sehr schön, ich bin aber um 23 Uhr gegangen, weil, wie sagt Sebastian so schön, das Familienleben hat gerufen. Und damit du noch ein bisschen Schlaf kriegst, damit du auf deine 4 bis 6 Stunden Schlaf kommst, in der Hoffnung, dass es 6 Stunden werden, habe ich mich dann doch 23 Uhr entschieden, ich gehe jetzt, wenn es am schönsten ist. Ja. Aber es war trotzdem sehr herzlich, es war sehr schön. Danke nochmal an alle, die dabei waren an dieser Stelle und das noch hören. Ich hatte sehr viel Spaß.
Okay. Und Sebastian, wir müssen uns dann vornehmen, uns einmal im neuen Studio zu treffen.
Unbedingt.
Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Die Generation, die jetzt kommen, für die ist es noch mal spannender.